Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Guten Morgen.
Ja, versuchen wir mal zwei.
Versuchen wir mal anzufangen.
Wir versuchen es, ja.
Ja, genau.
Oh, gut, heute an einem Samstag, genau.
Ja, genau, mal wieder.
Mal wieder.
Zur Abwechslung.
Ja, gut, es darf ja nicht langweilig werden.
Zu unchristlichen Uhrzeiten, aber immerhin.
Du, 11 Uhr, ja, ist relativ.
Das ist relativ, genau. Manche haben da schon Stunden gearbeitet, andere sind gerade erst aufgestanden.
Ja. Genau, ja. Gut. Gut. Tja, ich würde sagen, aufgrund unserer Zeitbegrenzung, die wir uns beide heute gesetzt haben, lass uns mal in die Sendung springen, oder hast du noch Smalltalk-Themen?
Okay, Smalltalk haben wir ja eben schon gemacht vor der Aufnahme.
Ausgiebig.
Ja, ja. Ausgiebig, genau. Ich wollte nur eine Sache kurz nochmal ansprechen. Und zwar ist das auch bei mir gerade oder die letzten Tage auch wieder vermehrt durch die Blase getrieben worden. Wir sind ja jetzt mittlerweile auf einem, oder es geht um Corona mal wieder kurz als Einstiegsthema. Wir sind ja jetzt auch gerade, was die Impfungen betrifft und auch die Zahl der Zweitgeimpften und damit im Prinzip ja aktuell noch durchgeimpften. Mal gucken, wie es mit der dritten Impfung dann wird, je nachdem. An einem Punkt angekommen, wo man ja zum Beispiel auch auf dem iPhone mit der App halt den Nachweis ja auch entsprechend hinterlegen kann. Vielerorts oder mittlerweile ist man ja dabei, mit der zweiten Impfung kriegt man ja dann auch schon den Beleg, den man einscannen kann. Das läuft ja alles. Und unter anderem habe ich mich und wie gesagt in meiner Blase im Internet auch viele gefragt, warum man das nicht mittlerweile auch anbietet, in die Apple Wallet halt reinzustellen. Ja, was ja einiges einfacher machen würde, als das Gerät erst zu entsperren, ja, die App aufzurufen und dann hat man halt die Anzeige beziehungsweise den Nachweis über die über den Impfstatus, sondern dass man das halt in die Apple Wallet halt mit integrieren würde. Und da bin ich halt über den News gestolpert, dass in Australien das ja mittlerweile so ist, dass man diese Zertifikate dann halt quasi als Apple Wallet Eintrag hinterlegen kann. Und das ist eigentlich etwas, was ich mir auch für uns wünschen würde. Ja, würde es doch ein bisschen einfacher machen.
Es würde vieles einfacher machen, ja. Ich meine, man sieht ja, dass es generell möglich ist. Australien macht es ja vor letztendlich.
Ja, andere arbeiten ja auch dran. Auch nicht nur daran, sondern auch andere Sachen. Ja, es gibt ja Länder, da sind Bestrebungen im Gange, Führerschein, Personalausweis etc., das alles halt auch in die Wolle zu bringen. Teilweise hat man es ja in Amerika schon mit dem einen oder anderen, auch gerade im Studien- oder Studentenbereich, ja, dass da vieles halt oder einige Universitäten das ja jetzt auch haben, beziehungsweise diese Wallet-Integration. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr kommt, ja. Aber boah, man sieht ja, die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen.
Aber sie mahlen, genau.
Genau. Ja. Hm. Das wäre es jetzt eigentlich von mir dazu gewesen.
Hm. Okay. Gut. Dann gibt es noch ein kleines Hardware-Thema. Wir müssen uns ja etwas limitieren, was Apple-Hardware zurzeit angeht. Da freut man sich über jedes kleine Hardware-Produkt, was rausgeschmissen wird. Das Magic Keyboard mit Touch-ID oder mit Touch-ID-Funktion gibt es jetzt auch
ohne iMac,
kaufen.
Ohne Zubehör.
Ohne den iMac zu kaufen. Genau. Das hatten wir ja eigentlich schon vorausgesagt und es war ja auch abzusehen, dass das kommen wird. Dass es jetzt schon so schnell passiert, damit hätte ich allerdings nicht gerechnet. Das ging jetzt recht zügig. Da haben sie so den ein oder anderen eBay-Verkäufer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat sich jetzt schlagartig alles verändert,
die Situation. Okay, die Preise werden sich da jetzt sehr schnell wieder einpendeln.
Genau, es sei denn, man möchte eine spezielle Farbe erwerben, die man halt nicht zu kaufen bekommt, weil ein kleiner Haken ist, dass es die Tastatur nur in Silber zu kaufen gibt. Ansonsten ist sie technisch gesehen gleich. Wie gesagt, sie gibt es derzeit nur in Silber zu kaufen. Mit Ziffernblock kostet das Ding 185 Euro. Ohne Zifferblock 159 Euro. Wie gesagt, nur in der Farbe Silber erhältlich. Das Ding ist vom Design ja ein bisschen umstritten wegen diesen abgerundeten Ecken. Und mein größter Kritikpunkt an der Tastatur ist, dass der Cursor-Block für mich persönlich unbrauchbar ist. Aber da bin ich nicht allein auf weiter Flur. Da sind auch noch Kollegen, die das weniger praktisch finden.
Ja, bei den Devices oder bei den unterschiedlichen Tastaturdesigns oder Geräten ja auch, die wir hatten die letzten Jahre, war gerade der Cursor-Block ja öfter mal so ein Kreditpunkt.
Genau, vor allem, was ich nicht verstehe, beim MacBook sind sie ja wieder zurückgegangen zu diesem richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Cursor-Block. Warum haben sie es nicht bei den Desktop-Tastaturen gemacht? Das kann ich nicht nachvollziehen.
Genau.
Ja.
Ja, aber das, aber ansonsten preislich, glaube ich, kann man da groß nicht meckern, ja, wenn man mal guckt, was sonst vernünftige Tastaturen so kosten. Okay, vernünftig lässt sich jetzt auch wieder streiten, auch gerade mit, wie gesagt, mit dem Layout und mit den Cursor-Tasten etc. Aber ansonsten für, ja, was, wenn man mal guckt, was man da für Tastaturen in dem Bereich zahlen kann, ist, denke ich mal, das mit dem bekannten Apple-Aufschlag auf jeden Fall noch im Rahmen.
Ja, und du hast halt die Touch-ID-Funktion und da bekommst du halt logischerweise von Third-Party-Anbietern keine Möglichkeit.
Ja, das kommt noch dazu, ja. Aber selbst ohne, wie gesagt.
Ist relativ,
genau.
Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die MX Keys von Logitech anschaue, ich denke, das ist auch ein sehr hochwertiges Produkt, die es ja auch speziell in einer Mac-Version gibt. Die liegt, glaube ich, bei 120, 119. Da ist man schon ein bisschen drunter preislich und die steht von der Qualität einem Apple Keyboard nichts nach. Mhm. Also das ist schon der übliche Apple-Aufschlag liegt auch auf dieser Tastatur.
Ja. Ja, ich sag ja, wenn man die Apple-Tags halt mit einrechnet, ist das, denke ich mal, noch ein vertretbarer Preis hätte. Ja. Klar wünscht man sich, das sagen wir ja auch immer, ja. Günstiger wäre auch schön, aber.
Günstiger ist immer schön, genau.
Aber es geht noch, ja. Es hätte auch mehr sein können, ja.
Klar. Aber den Bogen dürfen Sie jetzt auch nicht überspannen, ne?
Ja. Nee, aber gerade da, die Nachfrage war ja doch relativ groß, ja, viele haben es ja gewünscht. Jetzt auch, wo es durch die Presse gegangen ist, du hattest gesagt, so früh, einige haben gesagt, wieso hat es so lange gedauert, und endlich ist es da, ja, also von daher.
Naja, wenn ich mir anschaue, wie sie es damals bei dem iMac Pro gemacht haben, da hat es länger gedauert, Aber okay, gut, sehr schön. Einige werden sich freuen. Mhm. Disclaimer, das funktioniert natürlich nur mit einem M1 Mac und ist Voraussetzung dafür. Sonst wird diese Touch-ID-Funktion nicht funktionieren. Ob das geht ohne Touch-ID an einem alten Mac funktioniert, das kann ich jetzt nicht sagen. Müsste man mal ausprobieren.
Ja, aber da macht dann ja eigentlich die Anschaffung der Tastatur auch keinen Sinn.
In meinen Augen nicht, nein. Es sei denn, man möchte zukunftsorientiert sein und man gradet irgendwann ab und weiß genau, dass man irgendwann auf einen M1 Mac umsteigen will.
Ja, okay, irgendwann wird man zwangsweise auf einen umsteigen.
Weil es keine mehr gibt, genau. So ist es. Gut, dann gibt es wieder mal kleine Berichte über plötzlich auftretende Hardware-Defekte. Und plötzlich ist ja ein gutes Stichwort, weil es tritt wirklich sehr plötzlich auf. Man könnte es ganz schnell unter dem Begriff geschlossen, geöffnet, gebrochen. Das sind so die drei Abschnitte, die da passieren können oder die drei Ereignisse, die da hintereinander ablaufen müssen, dass man den Hardware-Defekt hervorrufen kann. Einige MacBook Pro und MacBook Air Benutzer der aktuellen Generation, also mit M1-Chip, beschweren sich über gerissene Displays. Und das ist jetzt nicht vereinzelt vorgekommen, das ist in den Staaten gehäuft vorgekommen. Also das sind jetzt nicht nur zwei, drei Leute, das scheinen ein paar mehr zu sein. Jedenfalls ist der aktuelle Thread im Apple Support Forum schon mal 6 Seiten lang. Das war vor ein paar Tagen. Es kann sein, dass der sich jetzt noch verlängert hat. Davon gehe ich jetzt mal aus. Da berichten einige Nutzer, dass da einfach das Display reißt, wenn man, und das passiert, wie gesagt, sehr spontan, wenn man das Gerät aufklappt, dann sieht man quasi schon, wie das Gerät reißt. Man kann also beim Hardware-Defekt live dabei sein. Und da haben sich die Nutzer an Apple gewendet und die haben gesagt, ja, das ist jetzt nicht, das soll jetzt angeblich nicht ein Produktionsfehler sein oder ein Fehler, der auf einen ja, eine minderwertige Produktion zurückzuführen ist, sondern hier handelt es sich höchstwahrscheinlich über einen Kontaktbruch. Sie haben es Kontaktbruch genannt. Das ist wohl der Spezialausdruck, den Apple dafür verwendet. Die Nutzer sollen angeblich irgendwas eingeklemmt haben, das diesen Riss oder diesen Bruch hervorgehoben hat oder ausgelöst hat. Da reichen schon kleine Dinge. Apple hat da ein Beispiel genannt. Da reicht schon ein Partikel in der Größe eines Reiskorns, dass die Displays reißen oder brechen können. Halte ich für möglich, dass das so sein kann. Aber wenn diese Fehler in dieser Vielzahl auftauchen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass alle diese Nutzer irgendwas eingeklemmt haben im Display und dass das jetzt vermehrt auftritt. Also ich gehe schon davon aus, dass diese Fehler nicht darauf zurückzuführen sind, dass irgendwas eingeklemmt worden ist, sondern dass da irgendwas in der Charge nicht stimmt, in der Produktion nicht stimmt, dass vielleicht irgendwas auf Spannung festgezogen worden ist, dass irgendwas auf Spannung sitzt im Gerät und dass das nicht am Nutzer liegt. Das ist meine persönliche Meinung. Weil wenn das jetzt verstärkt auftritt, bei so vielen Nutzern, dann liegt es höchstwahrscheinlich nicht daran, dass alle zur gleichen Zeit irgendwas eingeklemmt haben. Meine Vermutung.
Ja, okay, es ist ja die Frage, wie viele Geräte sind da wirklich betroffen, beziehungsweise wie viele Nutzer gibt es, die halt das Problem oder diesen Bruch halt haben. Weil eingeklemmt kann ich mir schon, wie gesagt, durchaus was vorstellen, dass man es nicht absichtlich macht. Und es ist ja auch die Frage, was wurde eingeklemmt oder was reicht irgendwo im normalen Betrieb aus, um halt diesen Bruch auszulösen. Ist es egal, wo sich dann der eingeklemmte Gegenstand befindet, muss es, an welcher Stelle muss es sein? Weil je nachdem, wir hatten da, ich glaube, dass man darauf achten soll, gab es ja vor einigen Wochen schon mal irgendwie einen Bericht. Ich kann mich da dunkel dran erinnern, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Gerade was
da halt. Ging es dann die Kameraabdeckung? Da gibt es ja
genau,
so Kamera-Klebestreifen,
so
ein Visier, was man zuschieben kann. Das sollte man nicht benutzen. Oder auch diese Private Display Screen.
Genau.
Folien, die sollte man auch nicht benutzen.
Ne? Genau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, weil stell dir mal vor, ja, und das kommt ja öfter vor und ich mache das ja auch. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten oder privat, dass ich am Rechner oder über der Tastatur auch esse, ja. Und wenn du mal überlegst, wenn du da ein Brötchen reinbeißt, was da eventuell an Krümeln sich verteilen kann, ja, was dann. Wenn sowas schon ausreichen sollte, dann guten Nacht, ja, dann ist das für mich ein Designfehler, ja, am Produkt. Mhm. Klar sollte man jetzt nicht mit dem Hammer auf das Gerät einschlagen, beziehungsweise einen Kugelschreiber oder einen Bleistift drin einklemmen. Aber wenn das, wie gesagt, an einem Reiskorn, ja, oder an einem Brotkrümel eventuell scheitern kann, ist da für mich am Produkt was falsch designt.
Ja, gut,
weil das kann immer passieren.
Beim Reiskorn muss man natürlich dazu sagen, das hat noch eine gewisse Stabilität, wenn es ungekocht ist. Da könnte ich mir das eher vorstellen als beim Brotkrümel.
Ja. Na gut,
kommt drauf an, was es von Brot ist. Ne?
Ja. Dann guck mal, so ein schönes Bauernbrot, ja, die Kruste,
ja,
das kann auch schon. Aber wie gesagt, das ist für mich klar, ja, und wieso isst du oder krümelst in die Tastatur rein? Boah, Freunde, ey. Hab doch mal ein Kleinkind auf dem Arm, ja. Das muss ja nicht zu essen sein. Das kann ja auch was anderes sein. Du machst, ohne drauf zu achten, das Display zu und hast vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so einen kleinen Lego-Baustein oder sowas mit drin. Also jetzt nicht diese Duplo-Dinge. Du weißt, was ich meine, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Gut. Wie gesagt, das kann so schnell passieren und das gerade, wie gesagt, wenn es halt schon ein Reiskorn ist, das wäre mir früher mit meinem Powerbook nicht passiert, ja, dass da irgendwas beim Zuklappen kaputt geht. Da muss man sich vielleicht mal überlegen, ob nicht wirklich das Ding zu empfindlich designt ist.
Ja. Und die Frage, die sich auch aufdrängt, ist ja, grundsätzlich haben sie ja die Geräte vom Gehäuse und vom Formfaktor zu den Intel Macs nicht verändert. Die sind ja gleich geblieben. Und da sind ja diese Probleme bisher nicht bekannt, dass Displays reißen. Wir reden ja ausschließlich von M1-Geräten. Hm. Was haben Sie jetzt verändert, was wir jetzt nicht gesehen haben, vom Intel Mac zu den M1 Macs, was im Inneren stattgefunden hat oder was bei der Aufhängung oder bei dem Klappmechanismus vom Display stattgefunden hat? Das ist ja schon verwunderlich, weil man hört wirklich nur diese Probleme bei den M1-Geräten. Also ja. Es hat sich vielleicht irgendein kleines Bauteil verändert, was zum Bruch oder zum Riss vom Display beiträgt oder was dieses schneller auslöst, als es beim Vorgängermodell der Fall war.
Das ja, ja, also was sich ja definitiv geändert hat, ist ja wahrscheinlich das Layout, sagen wir mal, von dem Rechner intern. Ja, zumindest mal unter der Tastatur. Ja. Display, eine andere Frage, aber gerade was den ganzen Aufbau des Geräts betrifft, hat sich ja sehr viel geändert. Vielleicht ist, ja, könnte vielleicht auch daran liegen, dass er irgendwo was von der Stabilität her vielleicht nicht ganz so
das
oder zu stabil vielleicht auch. Ja.
Möglich. Keine Ahnung. Ja. Naja, gut, wir werden sehen. Interessantes Thema.
Ja, vor allem, welche Auswirkungen hat das eventuell auch auf das Design jetzt der kommenden Geräte?
Ja, genau.
Weil da weil Apple wird sich, auch wenn sie sagen, es ist ein, ja, you're holding it wrong, ja, um es mal wieder darauf zurückzuführen, selbst wenn Apple das sagt, beziehungsweise jetzt das erstmal so in den Raum wirft, die werden sich das intern auf jeden Fall angucken.
Ja, klar.
Ob da logisch irgendwo was falsch ist. Alleine das Risiko, dass eine Klage im Raum steht vielleicht. Mhm. Was ja auch sein könnte, dass sich da ein paar zusammentun, ja, und dann eine Sammelklage vielleicht einreichen. Wenn das, wie gesagt, jetzt vermehrt noch kommt und irgendeiner sich das mal genauer anguckt und da vielleicht irgendwo was auch findet, ja. Die Möglichkeit steht ja vielleicht im Raum, ja. Da wird sich das Apple auf jeden Fall schon angucken, ja.
Ja, davon ist auszugehen.
Ja.
Ja, gut. Dann gibt's noch ein paar Kleinigkeiten, dass ein paar oder zwei neue Produkte, Apple-Geräte in der Regulierungsbehörde aufgetaucht sind oder in der Regulierungsdatenbank. Man vermutet, dass es sich da um das neue 14 und 16 Zoll MacBook Pro handelt. Ja. Schauen wir mal. Die sollen ja jetzt im Anflug sein, laut dem aktualisierten oder laut der aktualisierten Roadmap von Mark Gurman. Er hat mal wieder ganz alte Gerüchte neu aufgekocht und hat mal ein aktuelles Statement rausgehauen.
Ja, was ich ja auch schon gesagt hatte vor einiger Zeit, ist, wie gesagt, das sind jetzt alles Gerüchte. Sagen wir mal so, das ist ja, was er jetzt gerade in Bezug auf das MacBook 14 und 16 gesagt hat, im Prinzip ja nichts Neues. Das ist jetzt nochmal die Lage zusammengefasst und von ihm auch halt auch nochmal jetzt quasi bestätigt, was man erwarten kann.
Ja, also wie gesagt, er hat die Roadmap nochmal ein bisschen verfeinert, auch was die Zeiträume angeht oder was den Timetable angeht. Und er hat ja gesagt, MacBook Pro M1X, 14 Zoll, 16 Zoll noch dieses Jahr. Gut, dieses Jahr ist lang, das kann auch sich ein bisschen in den Winter reinziehen.
Ja, aber das ist ja das, was wir eigentlich im Prinzip auch erwarten. Und auch M1X, ja, dass es halt nicht der normale M1 sein wird. Wir hatten ja schon gerätselt, wird es ein M2 sein? Oder wie wird die Namensgebung sein? Ist es ein X, Y, Z, keine Ahnung, M2? Er nennt es jetzt M1X. Ist ja im Prinzip auch keine Überraschung. Wie gesagt, noch dieses Jahr auch keine Überraschung. Ja. Was man eigentlich erwarten kann.
Genau. Ja. Und im gleichen Zug hat er gesagt, dass etwas später der Mac Mini mit M1X auch noch kommen soll. Letztendlich sind das dann die gleichen CPUs oder SoCs, wie man sie auch nennen mag, wie in den 14- und 16-Zoll-Geräten. Mhm. Das steht ja auch schon sehr lange so auf der Agenda, dass das so kommen soll. Das ist das Gerät, was mich persönlich am meisten interessiert.
Den warte ich ja eigentlich auch noch. Und wenn der dieses Jahr kommen sollte, umso besser. Ich hoffe, dass ich mich bis dahin mit meinem halt noch auf jeden Fall über Wasser halten kann. Ja. Und da nicht doch nochmal vielleicht irgendwie überprüfungstechnisch zu dem aktuellen greifen muss. Mhm. Selbst wenn der 1X, ja, kann man eigentlich von ausgehen, ein paar Euro mehr kostet, ist es, glaube ich, das, was wir eigentlich in unserer Situation gerne haben wollen.
Ja.
Um da halt auf die nächsten 10 Jahre auch nochmal halt auf der sicheren Seite zu sein, ja.
Ja, 10 Jahre ist, denke ich, ein realistischer Zeitraum dafür.
Ja, also auf jeden Fall 5. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, 5 bis 7.
Ja, ja. Ja. Es ist ja auch immer die Frage, wie lange ist halt die US-Unterstützung wenn dann da? Ja, aber
das ist die Frage,
ja. Ja, aber wie gesagt, 5 Jahre auf jeden Fall. Und da würde ich halt schon gerne zu dem nächsten Mini halt greifen, ja.
Gut, und dann gab es ein paar Neuigkeiten zum iMac, also zum Nachfolger des 27-Zoll-Gerätes. Da hat man ja gedacht, naja, vielleicht noch dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft. Da hat er aber alle Illusionen zunichte gemacht. Das soll wohl erst 2022 kommen, das Gerät. Ja, und schade. Da hat er jetzt das erste Mal auch ganz genau gesagt, es soll ein 30-Zoll-Gerät werden. Da gab es ja Diskussionen 32 Zoll, 30 Zoll. Da gab es ja die wildesten Größenspekulationen und hier hat er sich jetzt etwas genauer festgelegt und hat gesagt 30 Zoll. Gut, ist auch ein guter Mittelweg, weil das Pro Display XDR hat ja 32 Zoll. Da hat man hier so eine kleine Differenzierung noch drin.
Ja, ich denke auch 30 ist realistisch, was den iMac betrifft. Erst 22 ist halt sehr schade, gerade weil sie halt jetzt das Weihnachtsgeschäft dann verpassen würden.
Ja.
Aber die Frage ist halt auch, wir haben ja vor kurzem erst den iMac Pro verloren. Die Umstellung bei dem Gerät steht halt jetzt an auf die Apple Silicon Architektur. Und die Frage ist dann auch, wird das da dann quasi noch ein M1X werden oder wirklich ein M2? Und wenn der wirklich nächstes Jahr erst kommt, würde ich davon ausgehen, dass es auch kein 1X mehr wird, so wie halt German die Prozessoren für den Mac Pro und den Mini nennt, sondern dass da auch wieder der nächste drin steckt quasi. Wäre halt jetzt meine Vermutung.
Die Frage ist halt, wann 2022, das Anfang, Mitte, Ende, das ist ja relativ weitläufig.
Ich würde nicht unbedingt auf Anfang dann tippen, wahrscheinlich.
Ich auch nicht. Ich würde sagen, WWDC wäre ein guter Zeitpunkt dafür.
Das so. Wäre, ja, gerade wenn es halt wirklich ein echter M2 werden sollte, ja.
Ja, genau.
Weil dann hättest du auch, und da reden wir ja auch immer wieder davon, gerade Mac Pro, da hättest du dann auf jeden Fall auch schon wieder so einen Hinweis, je nachdem, wie halt die Unterschiede zwischen M1 und M2 wären. Wo du halt wieder hochrechnen kannst oder halt so rausrechnen kannst, wie der Mac Pro leistungstechnisch liegen wird, weil der wird ja dann wahrscheinlich auch keinen stinknormalen oder nicht nur einen M2 bekommen, sondern nochmal ein bisschen mehr oder was anderes. Und wie gesagt, je nachdem, wie die Unterschiede zwischen M1 und M2 sind, kannst du da ja schon ableiten, was dann halt man für einen Mac Pro erwarten kann. Ja.
Genau. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Das Thema Mac Pro hat er auch noch mal etwas konkreter zusammengefasst. Da hat er gesagt, das kommt Ende 2022 und der Mac Pro mit ARM-Version oder mit ARM-Chip und der Mac Pro mit Intel-Chip, die werden zeitgleich vorgestellt. Also das wird dann der letzte Mac Pro mit Intel-Chip sein. Da hat er dann noch mal das konkretisiert, dass es noch einmal einen Mac Pro mit Intel-Chip geben wird. Und das soll zeitgleich vorgestellt werden. Das halte ich für eine sehr gewagte These, dass es zeitgleich passieren soll. Aber okay.
Ja, wir hatten ja auch schon ausführlich drüber spekuliert, gerade was halt jetzt die neuen Intel-Chips betrifft und dass da Apple auf jeden Fall nochmal ein Update mit Intel plant, wo wir ja auch schon gerätselt hatten, kommt das vor dem Apple Silicon Mac Pro, kommt es eventuell mit, wie sind die zeitlichen Abstände dazu, wo wir ja auch gesagt haben, es würde eventuell Sinn machen, wenn die Geräte relativ zeitnah kommen zusammen, gerade für Kunden, die halt nicht direkt umsteigen können oder von heute auf morgen umsteigen können und da auch zeitlich nochmal, beziehungsweise die nochmal ein Intel-Update brauchen und dann parallel dazu halt gucken, wie halt der Mac Pro auf Apple Silicon performt, beziehungsweise wie die Kompatibilität da einfach aussieht in ihrem Arbeitsumfeld. Da hatten wir ja, wie gesagt, schon ausführlich drüber gesprochen, dass die eventuell zeitgleich kommen, würde mich dann noch nicht mal so sehr überraschen. Nur der Zeitpunkt halt Ende des Jahres 22. Klar, für Apple Silicon macht das durchaus Sinn, je nachdem, wie halt da der Entwicklungsstand auch ist, beziehungsweise welcher Chip das dann sein wird. Ja, wie gesagt, M2, M2X, M3, je nachdem, wie halt die Nomenklatur, Namensgebung halt sein wird, ist ja die Frage, wann wäre der Chip dann soweit? Nur nach der Intel Roadmap wäre ja soviel ich das im Kopf habe, nach wie vor der Fall, dass die Intel-Chips ja eigentlich Mitte nächsten Jahres, glaube ich, da sein sollten. Mhm. Will man dann wirklich noch mal so lange warten mit einem Intel-Update? Oder geht Apple davon aus, dass es noch mal zu Beschiebungen kommt? Oder weiß Apple eventuell, dass es da noch zu Beschiebungen kommen wird und drückt es dann so lange halt raus, bis halt Apple Silicon zur Verfügung steht?
Das ist die Frage. Ja. Und ich meine, die Frage ist ja auch, ob der Zeitraum wirklich stimmt, Ende des Jahres. Das sind ja auch.
Ja, okay, das ist ja alles Spekulation, ne, da hast du recht.
Das kann sich
ja
alles noch ein bisschen verschieben und wir sind ja mitten in einer extremen Chipkrise und wie das nächstes Jahr aussehen wird, das kann man so genau ja noch gar nicht voraussehen, wie sich der Markt entwickelt, was da passiert.
Ja, und Intel hat Intel hat ja jetzt auch nicht gerade den größten Track Record, was jetzt irgendwelche Ankündigungen betrifft. Ja.
Oder was dementsprechend Zuverlässigkeit
oder Verfügbarkeiten dann auch
Verfügbarkeit betrifft, ja. Und das ist ja das Problem.
Ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, je nachdem, wie halt gerade auch in dem Bereich die Kunden aufgestellt sind, beziehungsweise was Apple halt auch an Feedback von ihren Kunden ja garantiert auch bekommen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie beide Geräte nochmal gleichzeitig bringen. Je nachdem, wie, man muss mal abwarten, ja. Es könnte auch sein, dass sie vielleicht wirklich die Intel-Geräte dann nochmal bringen, wenn die Chips einfach in den entsprechenden Stückzahlen zur Verfügung stehen. Aber es wäre, denke ich mal, auch gerade marketingtechnisch noch nicht mal so verkehrt, wirklich beide gleichzeitig zu bringen. Ob es natürlich Sinn macht, wenn die Konkurrenz ein halbes Jahr früher eventuell mit den Chips schon am Markt wäre für ihre Workstations, ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist halt Apple, ja, die machen da ja ihr eigenes Ding. Aber so gerade eine Vorstellung von beiden Geräten parallel, wenn du dann auch nochmal sagen kannst, dass vielleicht deine Apple Silicon Lösung nochmal x Prozent schneller ist als der Intel, ja, das hätte natürlich auch schon was.
Ja, absolut. Absolut. Das, wie gesagt, bei den anderen Geräten, da sieht man, da steht auch schon so ziemlich fest, wie die aussehen werden. Oder da sind die Überraschungen jetzt nicht so groß, aber das interessanteste Produkt ist nach wie vor, was am meisten Fragezeichen auslöst, ist der Mac Pro. Also der Silicon Mac Pro. Das ist das interessanteste Gerät, wo wir am wenigsten drüber wissen oder wo wir auch am wenigsten von ableiten können. Ne? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also das ist, ich kann es kaum abwarten, wie das Ding aussehen wird. Und vor allen Dingen, wo das Gerät preislich losgehen wird und wie weit das Ding sich nach oben skaliert vom Preis her. Ob wir auch wieder bei 60.000, 62.000 Euro landen werden in der Top-Version oder ob Apple uns da ein preislich attraktiveres Angebot unterbreitet.
Boah, das ist schwierig.
Ja.
Vor allem stell dir mal vor, die würden wie für den Apple Silicon Mac Pro auch nochmal ein neues Design einführen und würden beide Geräte wirklich parallel vorstellen, den Intel noch mit dem aktuellen Design und vielleicht mit einem neuen Design den Apple Silicon Mac Pro. Boah, Freunde, ey, was wären das dann? Also da möchte ich nicht in Intels Schuhen stecken.
Ja, da möchte ich im Moment sowieso nicht drin stecken.
Weil stell dir mal vor, der würde wirklich ein bisschen kompakter, Leistungsaufnahme nochmal entsprechend und Hitzeentwicklung entsprechend geringer, die Leistung vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Und wie gesagt, in einem Formfaktor, der vielleicht nochmal, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte nur ist, ja, je nachdem. Das wäre ja, so eine Watschen.
Wärmeentwicklung, das ist ein großes,
ja, großes Leistungs- Problem bei den gerade auch wieder oder Performance per Watt, ja. Das wäre, wie gesagt, so eine Watschen dann für Intel nochmal, wenn sie beide Geräte gleichzeitig auf der Bühne stehen hätten. Mann.
Ja. Ja. Naja, es bleibt spannend, wir werden sehen.
Das bleibt sowieso spannend. Und gerade dann auch wieder, weil du ja immer von dem Mac Mini Pro redest, wäre ja da auch wieder die Frage, wie gesagt, wie sich das da verhält mit dem M1 X Mini. Dann auch gerade wieder im Vergleich, ja, weil die müssen ja leistungstechnisch auch so weit auseinander liegen.
Ja, klar. Ja, klar, auf jeden Fall.
Und vor allem, wann käme das nächste Mac Mini Update? Würden wir noch mal eins sehen, bevor der Mac Pro kommt?
Glaube ich nicht. Also wenn dieses Jahr wirklich der Mac Mini M1X kommt,
Ende des Jahres kommt und Ende nächsten Jahres,
glaube ich nicht, dass dann noch mal ein Update kommt. Ja,
man, das ist halt die Frage, wie sieht die Chip-Planung bei Apple aus?
Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn Ende des Jahres, nächsten Jahres der Mac Pro kommen sollte, dann hätten sie ja auch diese 2 Jahre hätten eingehalten. Also sie wären dann komplett im Zeitplan.
Ja.
Ja, gut. Es bleibt spannend.
Das bleibt sehr spannend, ja. Mhm. Vor allem bin ich auf die Leistungswerte von dem M1X dann gespannt.
Ich auch, ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Und auf die Preisgestaltung natürlich.
Ja, okay, der wird auf jeden Fall ein paar Euro drüber liegen, außer er sollte ihn komplett ablösen, was ich mir nicht unbedingt vorstellen kann. Ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass es halt eine Ablösung ist für den Intel.
Ja.
Und dass der leistungstechnisch und dann auch, wie gesagt, also performance-technisch und dann natürlich auch preistechnisch wahrscheinlich ein bisschen teurer sein wird. Das ist halt die Frage, was ist einmal die Leistung? Wie viel schneller ist er? Und wie sieht's halt RAM-technisch aus?
Ja, das ist die Frage. Das ist, RAM ist für mich der größte Knackpunkt bei dem Gerät. Naja.
Ja, wobei bei mir tun es 16. Ja.
Ja.
Wobei 32 wäre halt schon nett.
Ja. RAM ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr RAM.
Durch noch mehr RAM, ja.
Meine Devise hat sich immer bewahrheitet.
Ja, vor allem bist du auf der sicheren Seite. Klar, 16 sind nett und reichen mir in meinem aktuellen Mini auf jeden Fall auch dicker aus. Nur ab und zu, gerade wenn du halt mit vielen Tonspuren arbeitest, wäre halt das eine oder andere Megabyte an RAM ja dann halt doch schön.
Ja, klar. Das ist so. Naja, okay, anyway. Anyway, ist irgendwie meine Lieblingsfloskel derzeit. Weiß auch nicht warum. Man hat mal sowas.
Ja.
Gut, da hat sich ein YouTuber was Kreatives ausgedacht, was sich auch mittlerweile auch andere ausgedacht haben. Er hat einen AirTag an Tim Cook geschickt. Hast du das verfolgt, das Thema?
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Ja, das ist jetzt nichts Grandioses, weil die Idee ist jetzt nicht unbedingt neu, aber er hat es halt durchgezogen. Die Idee hatten wahrscheinlich schon andere, die es wahrscheinlich nicht in die Tat umgesetzt haben oder wo es nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, was auch immer. Aber es gibt so eine Kehrtwende der ganzen Geschichte, weil er hat nämlich zeitgleich auch einen AirTag ins Headquarter von SpaceX geschickt, also zu Händen Elon Musk, und es ist grob unterschiedlich, wie sich beide verhalten haben. Und da zeigt man auch mal wieder, oder da sieht man auch mal wieder den Charakter von beiden Führungspersönlichkeiten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Bei Tim Cook war es so, dass das Gerät laut dem Tracking 2 Wochen irgendwo im Headquarter rumgelegen hat, in Cupertino. Und dann wurde sich der ganzen Geschichte angenommen, dann hat ein Assistent das Ding ausgepackt, also ein Assistent von Tim Cook, und hat das Ding wieder zurückgeschickt, hat einen Brief geschrieben und hat im Endeffekt, ich gebe das jetzt mal so sinngemäß wieder, hat geschrieben, dass Tim Cook leider nicht alle Briefe persönlich beantworten kann und dass er das jetzt macht und dass Apple darüber entzückt sei, dass es so viele kreative Beispiele gibt, wie man mit AirTags umgeht, und dass sie sich freuen, dass sie der Idee nachgegangen sind und dass sie jetzt diesen AirTag zurückgeschickt haben, und sie schicken ihnen das Ding wieder zurück und freuen sich über diese kreative Idee. Also ein ganz netter Brief und tralala. Super, toll. Also hat er das Ding wieder zurückbekommen mit dem Anschreiben. So, bei SpaceX war es so, dass das Gerät erstmal 6 Wochen dort rumgelegen hat. Und es gab gar keine Reaktion, und aufgrund des Trackings kann man ja verfolgen, wo sich das Ding derzeit befindet. Und man konnte sehen, dass sich das Gerät oder der AirTag in einem Recyclinghof in der Nähe von Los Angeles befindet. Also wurde das Ding wahrscheinlich vernichtet, davon ist auszugehen. Also das ist die Reaktion von Elon Musk oder von SpaceX. Die Frage ist auch, ob wirklich Elon Musk das angeordnet hat, dass das Ding vernichtet werden soll, oder ob das irgendein anderer Manager veranlasst hat. Das ist jetzt die Frage, ob das wirklich vom Top-Manager oder vom CEO kam oder von einer unteren Führungsebene. Das ist jetzt die Frage. Also da muss man vorsichtig sein, das jetzt direkt auf Elon Musk zurückzuführen.
Ja. Schön wäre es gewesen, wenn man sich bei SpaceX einen Scherz erlaubt hätte und hätte das Ding gehackt und als Koordinaten zum Beispiel den Mars geschickt.
Ja, aber das ist ja außerhalb der Tracking-Fähigkeit, geht ja technisch nicht.
Nein, ich sage gehackt. Gehackt. Falsche, ja, die Daten gespooft. Ja. Ja. Und dann hätte er beim Tracking festgestellt, er ist auf dem Mars. Das wäre jetzt geil gewesen.
Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger gewesen, das zu machen, aber
wäre durchaus einem Musk zuzutrauen gewesen. Wobei, der hätte es wahrscheinlich eher auf die neue Teststufe gesteckt und hätte es dann wirklich in den Weltraum geschossen. Das wäre natürlich äußerst geil gewesen, ja.
Ja, der schießt ja alles in den Weltraum, was nicht bis drei auf den Bäumen ist, ja. Ja, gut.
Er hätte Warum auch einfach haben Sie nur ein Auto auf die Spitze gesetzt? Ja, weil es kann.
Ja. Ich finde ja seine Vision und auch die Umsetzung teilweise sehr interessant und auch sehr beeindruckend, was er da bisher auf die Beine gestellt hat. Aber wie er sich nach außen präsentiert und wie er sich nach außen gibt, das finde ich in vielen Fällen sehr fragwürdig. Also er hat einen sehr anstrengenden Charakter, sagen wir es mal
so. Das ist halt 100% ungefiltert, ja, was der Kollege da macht. Ja,
ja, und das, ob man das so kann, ob das so schön ist, ja gut, wir sehen es ja, dass das kann, aber ob das so schön ist, ist eine andere Sache.
Ja, man muss halt aufpassen. Ich finde es ja bewundernswert, dass er so ungefiltert einfach ist von seiner Art her. Und dass er wirklich anscheinend, dass es ihm egal ist, ja. Es ist natürlich nicht immer zum Vorteil von dem, was er macht.
Ja.
Da hatte er ja schon den ein oder anderen Auftritt, für den er sehr stark kritisiert wurde. Auch meiner Meinung nach teilweise zu Recht. Ja, auch gerade was seine Äußerungen in Bezug auf Ethereum, Bitcoin, Dogecoin betrifft, muss man alles mit Vorsicht ein bisschen genießen, weil er doch da einen gewissen Einfluss einfach hat, ja, was auch so die Entwicklung betrifft. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich das sehr schön, dass wir so einen Charakter einfach haben. Ja. Es ist schwierig, aber wie gesagt, ich finde es schon ganz nett, dass da nicht nur irgendwo was Weichgespültes ständig zu sehen ist. Und von daher, ja.
Ja.
Schon, passt schon.
Ja, kann man sich drüber streiten.
Da kann man sich halt vortrefflich drüber streiten.
Umstrittene Persönlichkeit, das ist also.
Ja.
Ja, so ist es. Aber okay. Jeder so, wie er kann und wie er mag und wie er will. Wir sind ja nicht dazu verpflichtet, seine Produkte zu kaufen.
Produkte kaufen ist gut, ja. Ist immer die Frage, kann man sie sich auch leisten? So eine SpaceX-Rakete ist definitiv außerhalb meines Budgets. Selbst
Tesla.
Selbst Transportkapazitäten darauf zu erwerben, ist nicht unbedingt so
erschwinglich. Ich rede ja von Tesla.
Ist auch nicht unbedingt so mein Budget, leider. Sonst hätte ich vielleicht schon einen.
Ja, ist gut. Es gibt Leute, die kaufen sich so ein Ding trotzdem, obwohl es außerhalb des Budgets ist.
Das
ist
ja, okay, das
für
ist
viele
noch mal,
kein Hindernis.
Ja, das ist ja nicht, das betrifft ja nicht nur Tesla, das betrifft ja im Prinzip jeden Premium-Hersteller. Und ich möchte jetzt keine Diskussion anfangen, ist Tesla Premium? Sie sind vom Preis her auf jeden Fall in dieser Ecke unterwegs, ja. Von daher, wie gesagt, das ist ja durchaus gängig, ja, wo man sich vielleicht nicht gründlich überlegt hat, ob das jetzt auch im Budget drin ist, was man sich da anschafft. Aber das ist ja nicht nur, wie gesagt, jetzt Tesla oder generell Autos, sondern das ist vieles. Ja, was da einfach betroffen ist, ja. Aber das muss jeder selbst mit sich ausmachen.
Ja, klar.
Also von daher, ob das dann irgendwann wieder in Amerika sehr schnell ja dann eventuell wieder zurückgeholt wird oder ja hier anderweitig zu Problemen führen kann, ist ja, wie gesagt, das muss jeder selbst mit sich ausmachen. Wo waren wir denn jetzt, oder wie sind wir jetzt da jetzt gerade drauf gekommen? Ach so, YouTube.
YouTube.
Und AirTags. Genau, weil ich hatte nämlich auch noch zwei Sachen zu YouTube und zu Spotify. Und zwar bin ich da gerade über Artikel gestolpert, dass beide neue Abo-Modelle austesten. YouTube, wir kennen ja YouTube Premium. Mit der Möglichkeit halt, oder mit dem Angebot, keine Werbung zu sehen, generell auf YouTube. Wie war das? Hintergrund-Playback und und was war das noch im Premium?
Werbefrei, Bild-in-Bild-Funktion.
Achso, das genau. Und dann ja diese Zusatzinhalte oder diese Premium-Inhalte, die sie ja noch anbieten an keine Ahnung, ja, was sie da mal versucht haben mit Serien etc. Ja. Jetzt gibt es ein Abo-Angebot, was nur oder was günstiger ist und dann halt die Werbung abschaltet auf YouTube, die ja teilweise sehr nervig sein kann. Gerade wenn du es halt nicht skippen kannst und wenn es halt diese mit oder die nicht nur die Pre-Roll und die nach, also gerade diese Mit-Werbung, das ist ja teilweise so nervig. Und nicht nur ein Spot, sondern teilweise hat mehrere Spots, die sie da schalten. Also das ist ja wirklich schon sehr, sehr nervig mittlerweile. Genauso, was sie ja mittlerweile machen, ist, dass sie generell sich vorbehalten, Werbung zu schalten, auch wenn der Betreiber des Kanals gesagt hat, er will an der Monetarisierung nicht teilnehmen. Wird jetzt teilweise oder kann jetzt YouTube trotzdem Werbung schalten, auch wenn es der Betreiber des Kanals nicht möchte. Und dann auch entsprechend nichts mit dran verdient, sondern nur YouTube. gibt's jetzt, wie gesagt, oder testen sie gerade ein Abo für etwas weniger, ich glaube $6.99 waren es. Was ich trotzdem im Prinzip eigentlich noch zu viel finde, um sich nur halt die Werbung wegzuklicken. Sie testen es, ich bin mal gespannt, wie es angenommen wird. Also ich würde die $6.99 nicht dafür ausgeben. Muss ich sagen, da ist mir das an, also nur die Werbung wegzuschalten, ist mir dann eigentlich dann doch zu wenig.
Ja, das ist.
Oder ist mir es zu teuer?
Ist mir auch zu teuer.
Ja, dann gucke ich lieber gar kein YouTube. aber wie gesagt, es ist momentan ein Test, der läuft. Es ist ja schön, dass sie es machen. Bin mal gespannt, wie das Feedback aussehen wird dazu. Und dann Spotify testet momentan ein 99-Cent-Angebot als Alternative zu dem kostenlos hören, wo du dann auch die Möglichkeit bekommst, halt mehr Songs zu skippen, beziehungsweise aus dem ganzen Musikangebot, glaube ich, auszuwählen, was du hören willst. 99 Cent ist, denke ich mal, auch so wieder so fast so ein No-Brainer-Angebot. Was mir nicht bewusst war, ist, wie sehr eingeschränkt das kostenlose Spotify ist.
Doch, das ist schon sehr eingeschränkt, ja.
Das war mir nicht so bewusst, weil ich kann mich noch an meine Spotify-Zeiten erinnern, wobei ich ja teilweise auch dann sehr schnell auf das Abo umgestiegen bin, wo das, glaube ich, noch nicht ganz so war. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
Weiß ich nicht, Spotify.
Das war doch ganz am Anfang nicht so eingeschränkt wie heute.
Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr, weil das ist so lange her, dass ich Spotify benutzt habe und die letzten Monate oder sagen wir das letzte Mal, als ich Spotify benutzt habe, war es ja auf jeden Fall als zahlende Spotify-Kunde. Also von daher ist das eh alles so ein bisschen nicht in Staub gehüllt,
in Vergessenheit
in geraten. Nebel, beziehungsweise in Watte gehüllt, wo ich mich da noch zurückerinnern kann, was da war. Aber als ich gelesen habe, wie sehr stark eingeschränkt das ist, nicht das ganze Angebot nur auf bestimmte Playlists, du kannst nur 6 Songs irgendwie die Stunde skippen. Und ich noch so, okay, kann man machen, so kann man auch versuchen, die Leute zu einem kostenpflichtigen Abo zu drücken. Und ich denke mal, dieses 99 Cent Angebot könnte was sein. Es ist nicht so viel, ja, was es kostet. Je nachdem, was du da eventuell auch bei Jahresabo eventuell nochmal dann machen, anstatt 12 dann vielleicht nur ein 10er oder 9,99 oder so im Jahr, wäre das, denke ich mal, was, wo der eine oder andere, der momentan kostenlos das noch nutzt, durchaus bereit wäre, das auch noch in den Topf zu schmeißen, weil das ist ja, mein Gott, 99 Cent. Ist ja jetzt nicht die Welt, ja.
Ja, du, da sind wir wieder bei unserer berühmten Aussage.
Ja.
Es läppert sich ja. Da ja, 99 ja, Cent, genau. Da 99 Cent. Das ist im Einzelfall betrachtet wirklich nicht viel, aber am Ende des Monats, da sieht es dann anders aus. Ne?
Wobei bei Spotify muss man sagen, für die 99 Cent, gerade im Vergleich zu dem ganz kostenlosen Angebot, kriegst du dann auch schon ein bisschen was geboten und meiner Meinung nach wesentlich mehr, als jetzt YouTube zum Beispiel bietet für seine 6,99.
Im direkten Vergleich gesehen
ist das auf jeden Fall mehr wert. Aber wie gesagt, mir war es nicht so bewusst, was Spotify momentan halt in diesem Free nicht anbietet, beziehungsweise wie beschränkt das Angebot ist. Ja, klar, Abos, es summiert sich alles. Aber wenn du mal guckst, was ein normales Spotify oder generell ein Musikabo kostet, ist, glaube ich, dieses 99-Angebot ein guter Versuch, der auch nochmal, die Frage ist halt, wie sehr oder können sie dadurch mehr Leute gewinnen, die halt bereit sind, 99 Cent zu bezahlen? Oder gibt es dann wieder welche, die sagen, mir würde dieses 99 Cent Angebot ausreichen und die halt ihr Monatsabo kündigen?
Ja gut, das ist
die Frage. Das ist halt die Frage, die sich halt mir stellt. Aber ansonsten, wie gesagt, die 99 Cent, gerade für das, was es halt aufhebt an Limitierungen, die du hast, bei dem ganz kostenlosen, denke ich mal, gibt es da schon einen guten Markt, ja, an Leuten, die bereit wären, das doch noch zu bezahlen, gerade im Vergleich zu dem, was ein normales Abo kostet. Die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute sind bereit, ihr normales Abo zu kündigen und sich mit den Einschränkungen, die dieses 99 halt hat, abzufinden. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Frage.
Ja. Aber dafür ist es ja auch wieder ein Testballon, der momentan läuft. Bin mal gespannt, wie das angenommen wird. Dann von den Nutzern von Spotify. Aber ich glaube, das hätte eine bessere Chance als das YouTube-Angebot. Wobei, wie gesagt, klar, YouTube ist ein kostenloser Dienst und es ist, wie gesagt, es ist ja auch die Plattform im Prinzip am Markt draußen. Aber was die gerade oder die letzte Zeit gerade mit Werbung machen, denn du kannst ja nicht mehr ungestört ein Video gucken bei YouTube. Das ist mittlerweile, finde ich, so nervig geworden.
Es kommt drauf an, welche Themen du verfolgst. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt so ein paar Wetterkanäle abonniert, die so etwas detaillierter auf die Wettersituation eingehen. Und da habe ich gemerkt, dass grundsätzlich bei einem Wetterkanal nur die Werbung zum Schluss und am Anfang kommt. Und in der Mitte habe ich da noch nie eine Werbung gesehen. Und daran sieht man mal wieder, dass auch der Hersteller durchaus einstellen kann, wo und wie und wann Werbung kommt. Und es nicht unbedingt so willkürlich ist, wie viele jetzt behaupten, dass das YouTube automatisch macht. Weil ich habe bei dem Kanal noch nie in der Mitte Werbung gesehen. Und zum Schluss ist es so, wenn ich jetzt weiß, da kommt nichts mehr, dann kann ich das ja skippen am Anfang. Okay, da muss ich halt die paar Sekunden warten, bis ich das überspringen kann.
Ja, was ja aber auch nicht generell geht.
Ne, das kann man aber festlegen, glaube ich, ob man es überspringen kann oder nicht überspringen kann. Ich glaube, das kann der Content Creator selbst einstellen. Das ist jetzt aber Halbwissen. Ich bin nicht in der YouTube-Bubble so zu Hause, muss ich
dazu sagen. Weil was ich oft habe, ist, dass ich, wenn ich ein Video gucke, alle zwei Spots kommen, bis es anfängt. Das eine ist irgendwie relativ kurz und kann nicht geskippt werden und der zweite kann geskippt werden nach 5 Sekunden, ist es ja, glaube ich. Und das finde ich schon nervig wie Sau. Dann ist mir so aufgefallen, dass, okay, das, wie gesagt, es könnte eventuell auch Channel sein oder Einstellungssache vom Kanalbetreiber, dass halt je nach Länge des Videos zwischendrin nochmal eine kommt, die du in der Regel, wenn ich mich richtig erinnere, auch dann skippen kannst nach ein paar Sekunden. Und ja, was mich zuletzt gewundert hat, ist, dass oft, was heißt oft, ich weiß nicht, ob es generell jetzt einfach ist, dass nach dem Ende des Videos halt nochmal Werbung kommt. Was mich ganz wundert, ja, weil die hast du ja wirklich direkt weggeklickt. Du klickst einfach zum nächsten Video und dann siehst du die Werbung eh nicht, ja. Das ist eine Sache, die sich mir auch nicht unbedingt ganz erschließt. Das kann ja wirklich dann nur interessant sein, wenn du nicht bewusst, sondern nebenher einfach YouTube
läuft. Es läuft einfach durch, genau. Ja, genau. So ist es. Ja.
Weil da habe ich mich auch schon dabei ertappt, wenn ich wirklich YouTube nebenher habe, wenn ich was am Arbeiten bin, oder gerade jetzt auch im Homeoffice dann, und ich habe dann anstatt nur Radio oder einen Podcast, habe ich dann YouTube offen, dass dann die Werbung durchläuft, ja, weil dann achte eh nicht groß drauf, ja. Und dann kommt ein Werbespot oder so, und wenn der nicht so lange ist oder so, dann ist der meistens durchgelaufen, bis ich es dann weggeklickt hätte. Oder aber, wie gesagt, wenn ich die auf Automatik stehen habe, die Playlist, dass er die einfach durchspielt, dass dann die Werbung am Ende dann auch durchläuft, weil ich es einfach nicht mitkriege oder so, ja, bevor das nächste Video anfängt. Aber ansonsten finde ich das mit der Werbung teilweise schon, klar, es ist ein kostenloses Angebot, aber.
Ja, es ist dann manchmal ein bisschen nervig, wenn man bei einigen Content-Creatern sieht, da kommt exakt immer nach 10 Minuten ein Werbeblock, den man nicht überspringen kann. Und wenn sie dann noch eigene Kooperationen reinpacken und ich sag mal, sie haben ein 30-Minuten-Video und machen dann dreimal die Spots von YouTube rein und machen noch 2 eigene Kooperationen rein, da wird es dann schon ein bisschen inflationär, finde ich. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Ne? Und so exorbitant kann der Content dann gar nicht sein, dass ich dann eigene Kooperationen noch akzeptiere und noch diese YouTube-Werbungen akzeptiere.
Ja, wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist halt mit der Midroll. Ja. Ob da wirklich das am Kanalbetreiber liegt, ja.
Ich glaube, das kann man auswählen, wo man seine Werbung setzen will. Man hat die Möglichkeit, alle 10 Minuten Werbeblöcke zu setzen und oder ich glaube, mittlerweile sind sogar alle 8 Minuten, das hat sich etwas verändert, aber es gibt eine vorgegebene Zeit, wo man Werbeblöcke setzen kann und das kann man halt konfigurieren. Das ist mein Wissensstand, den ich habe. Und man sieht es ja auch bei vielen, dass einige gar keine Werbung drin haben oder nur eine und andere wirklich das Ding voll kleistern bis zum geht nicht mehr. Naja, gut, ganz andere Geschichte.
Ja.
Anyway, lass uns über Seifenspender sprechen. Nehmen wir das Thema zuerst. Hast du das mitbekommen?
Nein, ich habe so gesehen, die Überschrift, ja, und dann habe ich mich auch gefragt, wieso?
Naja, wieso? Ja, da kann man sich drüber streiten. Prinzipiell finde ich das ganz clever, die Idee, die dahinter steht, dass man also in erster Linie erstmal einen smarten Seifenspender hat, den man auch mit Alexa koppeln kann. Und der hat, ich glaube, 12 LEDs auf der Oberseite und die zählen dann einen Countdown runter, der 20 Sekunden lang läuft und zeigt dann an, okay, ich habe jetzt 20 Sekunden im besten Fall meine Hände gewaschen. Ob das natürlich dann auch in der Zeit passiert ist, kann der natürlich nicht kontrollieren. Aber es hilft also, einen wirklich, diese 20 Sekunden ablaufen zu lassen und sich dann auch 20 Sekunden lang die Hände zu waschen.
Das finde ich im Prinzip auch nicht schlecht. Wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, richtig, gerade auch in Bezug hier jetzt in der ganzen Corona-Geschichte und der Empfehlung mit Händewaschen etc. Und auch richtiges Händewaschen und wie lange das dauert. Da hatten wir ja auch irgendwie, oder ich hatte da den Bezug ja auch zum Zähneputzen, dass jeder oder dass viele halt auch zu kurz Zähne putzen etc. Und dass beim Händewaschen das ja auch nicht im Prinzip in Anführungszeichen so einfach ist und dass viele das ja auch nicht generell richtig machen, nicht nur jetzt wegen Corona, sondern generell Hände waschen ja schnell Wasser, Seife, Peng, ja, erledigt, ja. Und das richtiges Händewaschen ja auch was anderes ist, genauso wie richtiges Zähneputzen. Deswegen diese Anzeige der Dauer an sich finde ich ja schon mal nicht verkehrt, aber muss das eine Alexa-Anbindung haben?
Das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Ja. Ja. Derzeit ist das Ding auch nur gelistet in den Staaten. Und da ist die Verfügbarkeit auch noch nicht genau bekannt. Soll 55 US-Dollar kosten. Finde ich jetzt, wenn die Qualität stimmt und wenn die Technik gut ist und solide ist, jetzt nicht unbedingt überteuert, wenn man sich analoge, in Anführungsstrichen, oder nicht smarte Seifenspender anguckt in einem gewissen Qualitätsbereich. Also ich sage jetzt, in einem gewissen Qualitätsbereich liegt man auch schon so bei 20 bis 30 Euro, wenn man was Gutes haben möchte. Und wenn man dann noch im Design unterwegs ist und noch was Designorientiertes haben möchte, da gibt's nach oben hin gar keine Grenzen. Also das ist relativ. Ja.
Dann ist wieder das andere Extrem, wie ich zum Beispiel, der da überhaupt keinen Wert drauf legt. Ja,
das kommt dann noch dazu.
Bei mir steht der gekaufte Plastikspender, wie ich ihn aus dem Supermarkt kriege. Peng.
Ja, Ja, ich, ja, da kann man sich drüber streiten.
Da kann man sich wieder drüber streiten, inwieweit macht das Sinn, ja, dass ein Nachfüllbeutel dann genauso viel kostet wie der Sch
Genau,
ah.
Bänder
Das ist halt wieder die
oder.
Frage, weil wer greift dann bitte zum Nachfüllbeutel, ja, wenn er für dasselbe Geld ja den kompletten Spender kriegt. Ja. Also Müllvermeidung sieht meiner Meinung nach auch anders aus.
Ich verwende Konzentrat, was man verdünnt, und da kauft man,
Naja, das
ja,
ist, ja,
ich habe
genau.
jetzt so einen 5-Liter-Kanister, den kaufe ich alle 10 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, der reicht eine Zeit.
Ja, es ist Industrieware aus dem Gastrobereich, die ich
Ja,
da
ist okay, ne?
verwende, und habe dann so einen kleinen Edelstahl Seifenspender, der auch ein vernünftiges Pumpwerk hat. Und ich habe mich deswegen für Edelstahl entschieden, weil das erste Mal das hygienischste ist überhaupt. Das kann man am besten reinigen. Und wenn das Ding mal vom Waschbecken runterfallen sollte,
Geht
ist
auch
es
nichts
kaputt.
kaputt, genau.
Es gibt ja Leute, die haben Porzellanseifenspender,
Da
halte ich
gibt's
für
alles.
Irrsinn,
Ja.
weil wenn das Ding runterfällt, ist es im Eimer. Anyway, nochmal kurz zu den
Genau.
Alexa-Seifenspender. Das Ding hat auch ein automatisches Pumpwerk mit Annäherungssensor. Das heißt,
Oh,
wenn man die
okay.
Hand unterlegt, dann kommt das Zeug raus. Das macht das Ding dann eventuell noch smarter. Da gab es auch Konkurrenzprodukte vor ein paar Jahren auf Kickstarter etc. Also was Ähnliches gab es schon mal. Wie gesagt, und das Ding hat auch einen Akku. Aufladen kann man das Ding über Micro-USB. Da ist wieder der erste Kritikpunkt, den ich habe. Warum Micro-USB, warum nicht USB-C?
Ja, okay, mein
Ja.
Gott, da war halt günstig im Einkauf, ja.
Wahrscheinlich, ja. Das Erste, was mir halt aufgefallen ist, oder was mir persönlich aufgefallen ist, das Ding ist sehr hübsch. Darüber kann man sich auch streiten. Liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich finde das Ding jetzt vom Design sehr ansprechend. Ja.
Ja, vor allem kontaktlos ist ja auch wieder so ein Ding, ja. Das relativiert ja den Preis auch wieder, weil
Kontaktlos.
die Technik muss ja auch, oder kostet ja auch wieder Geld, ja. Von daher, da steckt ja auch ein bisschen was drin. Es ist ja dann nicht nur die Alexa-Anbindung, sondern du hast wie gesagt, den Annäherungssensor noch, du hast die Pumpe drin, also das ist ja alles, wie gesagt, oder relativiert ja auch wieder den Anschaffungswiderstand ein bisschen. Vor allem auch gerade, wenn du halt wieder da weniger Berührungspunkt halt hast. Ja, je nachdem, wenn, okay, bei dir zu Hause ist es jetzt weniger das Thema, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auch wieder auf einer Gästetoilette stehen hättest, ja, wo
Ja.
deine Kunden oder so sind, da hast du ja da auch wieder einen Berührungspunkt weniger. Ja, das macht ja auch Sinn. Dann ist halt wieder die Frage, was für ein Wasserhahn hast du dran? Ist der auch, dass du die Hand drunter machst oder musst du ihn auch wieder aufdrehen? Das ist ja dann wieder die nächste Schwachstelle, die du in der ganzen Kette hast, wenn es darum halt geht. Aber das relativiert ja den Preis auch wieder ein bisschen.
Ja, deswegen, also viele haben sich halt über den Preis aufgeregt, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ist halt auch ein bisschen Technik drin
Wie
und
gesagt, die Frage ist halt die Alexa-Anbindung. Was kann das Ding oder welche Funktion hat es noch, dass es halt eine Alexa-Anbindung halt irgendwo
ja,
dann
ich
noch
glaube, du kannst dann mehrere
rechtfertigt? Ja.
Aktionen auslösen, so wie ich das verstanden habe, dass dann in der Zeit noch Musik abgespielt wird von deinem Alexa Dot oder wie die Dinge auch heißen mögen. Gibt es ja verschiedene
Ach,
Varianten.
dass du den als Steuerung für dann laut.
Zum Beispiel, aber du
Okay.
brauchst halt immer noch eine Alexa Dot oder ähnliche Alexa-Produkte. Das Ding läuft, so wie ich es verstanden habe, nicht standalone. Das ist nur ein Companion-Produkt zu deiner vorhandenen Alexa-Infrastruktur. So habe ich es verstanden.
Naja.
Aber wer sich so einen Seifenspender kauft, hat höchstwahrscheinlich auch andere Alexa-Produkte oder zumindest ein anderes kompatibles Alexa-Produkt. Davon ist auszugehen. Also ich denke nicht, dass das der erste Schritt in die Alexa-Welt sein wird, sich so einen Seifenspender zu
Ja,
kaufen.
das wahrscheinlich jetzt nicht, aber ich muss auch sagen, das Ding würde jetzt nicht ganz oben bei mir auf meiner Wunschliste irgendwo auftauchen.
Nein, bei mir auch nicht. Na, das ist wahr.
Ja.
Aber naja. Mir hat in erster Linie das Design sehr gut gefallen, aber darüber kann man sich ja vortrefflich streiten.
ja, definitiv.
Gut, und zum Schluss noch ein kleines Apple-Thema, was ich ganz interessant finde. Da gab es einen schönen DigiTimes-Bericht und das Thema ist jetzt auch nicht ganz so aktuell, weil es wurde in der Vergangenheit schon öfter nach oben gespült und jetzt gibt es einen etwas detaillierteren Bericht dazu, wie Apple sich vorstellt, Platz im iPhone zu schaffen, um dementsprechend mehr Akku unterzubringen und wenn man mehr physischen Akku unterbringt, hat man natürlich auch mehr Akkukapazität. Das liegt ja auf der Hand. Und das wollen Sie so realisieren, indem Sie die Peripheriekomponenten in ein Sandwich packen oder in ein Package packen. Das soll wohl auch schon vor der finalen Umsetzung sein, das Ganze. Im Moment streitet man sich noch in der Gerüchteküche, ob es schon im iPhone 13 stattfinden wird oder ob es erst im nächsten Gerät kommen wird. Da gibt es noch unterschiedliche Aussagen. Das Ganze nennt sich IPD-Verfahren, Integrated Passive Devices. Und das ist halt die Bezeichnung dafür, dass man mehrere Peripheriekomponenten innerhalb des Systems in ein Sandwich, in ein Package packt und somit mehr Platz im iPhone hat. Es gab da auch schon konkrete Aussagen, wie dieser Ersparnis aussehen soll oder wie dieser Mehrgewinn genutzt werden kann. Beim iPhone Pro Max spricht man davon, dass man dadurch 665 mAh mehr Akkukapazität schaffen kann. Das ist schon eine relativ konkrete Aussage. Daraus schließe ich jetzt mal, dass es vielleicht doch schon im iPhone 13 kommen wird und nicht erst im iPhone 14 oder wie auch immer. Wenn man halt schon solche konkreten Aussagen treffen kann, kann natürlich auch sein, dass man sich das so nur aus den Fingern gesogen hat. Das ist jetzt fraglich. Digitimes Artikel sind jetzt nicht immer so die hundertprozentigsten. Die haben zwar oft einen guten Track Record, aber so im Durchschnitt mit Vorsicht zu genießen. Ja, das zum Thema Akkukapazitäten oder Platz
schaffen. Ja, okay. Aber das ist ja eh immer so ein Erfolg dann auch von Miniaturisierung. Es bleibt halt mehr Platz über und ich bin ja dann auch ein Freund davon, okay, dann steckt lieber mehr Akku rein, als das Gehäuse noch kleiner machen.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn du schon vom Design her der Elektronik im Gerät mehr Platz oder die kleiner machen kannst, dann bitte den Platz gerne für mehr Akku nutzen. Ja, anstatt irgendwie nochmal einen Millimeter dünner oder kleiner zu machen, ja. Mhm. Weil gerade Akkulaufzeit ist ja nach wie vor immer noch so ein Thema, auch wenn die eigentlich nicht verkehrt ist und mir gut ausreicht. Auch bei meinem alten 10er noch, ja, die Akkulaufzeit ist nach wie vor oder war von Anfang an ja für mich eigentlich zufriedenstellend. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. So wie bei mir der Tag einfach aussieht, laufe ich unter meinen normalen Tagen nicht Gefahr, dass irgendwie der Akku leer geht. Aber wie gesagt, bei anderen sieht das von der Nutzung her auch anders aus. Deswegen ist das ja auch immer so ein Thema, gerade mit der Akkulaufzeit, auch wenn da Apple viel gemacht hat, was jetzt OS betrifft, was jetzt auch ja die Chips betrifft, also die Prozessoren betrifft, ja, gerade auch mit der Kernaufteilung, wo sehr, sehr viel da reingesteckt haben. Und trotzdem so ein bisschen größere Akkus, ja, wenn sich die Möglichkeit bietet, ist natürlich gerne genommen.
Ja, und ich meine, wenn der Akku jetzt wachsen würde, dann würde sich das wahrscheinlich auch wieder ein wenig relativieren, weil wir ja im kommenden iPhone hoffentlich auch ein 120-Hertz-Display sehen werden, was natürlich auch etwas mehr Strom verbraucht. Und dann käme natürlich diese Platzersparnis auch dem Display zugute oder auch der Gesamtperformance. Also
ja, das wobei, muss man auch sehen. Wobei der Mehrbedarf an Strom sich da, denke ich mal, stark in Grenzen hält und auch abhängig ist davon, wie es genutzt wird. Weil die 120 ja nicht generell.
Nee, aber dass das Display durchaus etwas mehr Strom verbraucht als das normale, konventionelle Display, was wir jetzt sehen, das denke ich, liegt auf der Hand. Es wird nicht exorbitant nach oben gehen, aber es wird etwas nach oben gehen. Naja, schauen wir mal. Es geht weiter. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die ein Gerät erfolgreich machen. So ist das. Gut, ich glaube, wir sind durch, ne, mit unseren Themen.
Heute straff, genau.
Ja gut, es ist ein Sommerloch. Also was heißt ein Sommerloch? Aber die Themenlage ist
jetzt welcher dünn. Sommer?
Welcher Sommer?
Die paar Tage Sommer, die wir hatten. Ja, zwischendrin immer mal wieder. Ja, auch groß nichts am Stück. Jedenfalls nicht hier bei uns in der Ecke.
Ja, gut, das kommt immer drauf an.
Ja.
wo man zu Hause ist, das ist klar. Gut.
Ja, wo man zu Hause ist, ja. Home is where my head is oder so ähnlich war das.
Home ist da, wo ich das Passwort fürs WLAN habe oder wie hieß
das? Das auch, ja, aber ich habe für mehrere, also ich habe ja auch unter anderem das Passwort für mein Büro, also für meine bei meinem Arbeitgeber, das ist ja auch nicht mein Zuhause. Oder ich würde es definitiv nicht zu meinem Zuhause machen wollen, sagen wir mal so.
Ja, es gibt Leute, die
leben
im zweite Zuhause, soll es doch durchaus geben. Ja.
Ja.
Siehst du.
Aus dem Alter bin ich raus.
Ja.
Ja. Aus dem Alter bin ich definitiv raus. Vor allem seitdem ich hier viel von zu Hause aus arbeite, bin ich definitiv aus dem Alter raus. Aber das ist ja auch der Luxus. Ja, du gewinnst ja so viel Zeit. Deswegen, seitdem ich jetzt wieder 2 Tage ins Büro fahren muss, merkst du schon, ja.
Ja, ich glaube, dann lernt man es erstmal zu schätzen, Homeoffice.
Okay, das Schätzen wusste ich vorher schon. Deswegen, okay. Ich konnte auch viele Kollegen nicht verstehen, die jetzt dann auch wieder, ja, mein Gott, angefangen haben zu meckern, beziehungsweise die ja, ja, egal, warum sie gemeckert haben, aber ich sag, seid doch zufrieden und dankbar, dass ihr die Möglichkeit hattet, ja, und ich eh schon jeden Tag fahren musstest, wie ehemalige Kollegen von mir, die ja auch während der ganzen Pandemie noch gezwungen waren, ins Büro zu fahren, ja.
Ja.
Wo es, wie gesagt, da gab es noch andere Gründe, warum sie es machen mussten, aber es war ja auch hier die Vorgabe, da wo es möglich ist, zu Hause arbeiten, aber wie gesagt, es gab halt ehemalige Kollegen, da ging es halt nicht ohne weiteres und oder auch nicht in den Ausmaßen, wie wir es jetzt hatten, ja, wirklich dann 5 Tage zu Hause zu arbeiten. Deswegen, also das muss man ja verstehen, wenn dann wieder gemeckert wird, aber ja.
Du sparst Zeit, du hast keinen Stress,
alleine also
keinen Transferstress.
Alleine die Zeit, die du hast.
Ja, ja, du hast Transferkosten, die nicht anfallen, dein Auto verschleißt nicht noch unnötig mehr, also
ja,
es ist alles, unterm Strich hat es in meinen Augen nur Vorteile oder fast nur Vorteile.
Ja, auch mit dem Auto, das relativiert sich ja wieder sehr schnell, gerade wenn man Diesel fährt, ja, und der nicht bewegt wird,
ja, ist halt
auch wieder die Frage, weil das rechnet sich ja dann gerade über die Kilometer im Prinzip, ja. Aber auch da trotzdem, ja, das nicht fahren müssen, ja, wiegt ja auch wieder ja die Scheißkilometer im Prinzip auf, weil selbst wenn ich am Tag eine halbe Stunde länger arbeiten sollte, wenn du vorher 2 Stunden am Tag gefahren bist, ja.
Ja, klar. Und du hast den Stress nicht.
Ja. Das ist echt. Wobei ich muss auch sagen, jetzt nach Ludwigshafen rüber ist wesentlich entspannter fahren als nach Frankfurt. Alle von mir aus. Mhm. Wesentlich. Wesentlich entspannter, ja. Mhm. Deswegen selbst das Fahren ins Büro ist jetzt nicht so, oder jetzt nicht so stressig wie früher in Frankfurt. Deswegen, als ich da mit dem Kollegen gesprochen habe, hat er auch gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Weil ich gesagt habe, es ist ganz entspannt, hier rüber zu fahren. Ja. Also es hat mir die Frage, im Vergleich zu was? Ja,
ja.
Wie gesagt, der Stress nach Frankfurt darüber, jeden Morgen und Nachmittag oder abends dann, boah, Freunde, ja. Alter, ist das echt ein Joke nach Ludwigshafen rüber.
Hm. Ja, gut. Gut, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, was heißt fortgeschritten, ist ein Stündchen
rum. Ja, aber unsere Zeitplanung heute.
Unsere Zeitplanung, würde ich sagen, machen wir das Ding dicht.
Ja, bevor wir uns noch festquatschen. Ja.
Das kann passieren, ja, wir sind ja Labertaschen. Und was ich lange nicht gesagt habe, der ein oder andere Hörer, der könnte uns doch mal im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung bei
hinterlassen. Ja, das haben wir schon länger nicht mal angesprochen,
das stimmt. Ganz lange nicht gesagt, wir haben es sonst öfter mal gemacht, aber wir wollten auch die Hörer nicht unnötig damit nerven, aber wir haben das jetzt wirklich monatelang nicht gemacht und es würde uns natürlich helfen, so ein bisschen im Algorithmus nach oben gespült zu werden. Das wäre nett,
wenn auch mal. Ja, aber gerade, wo du es angesprochen hast, wo wir es von YouTube hatten, ich habe momentan auch einen YouTube-Kanal, den ich eigentlich sehr gerne gucke, aber der spricht das gefühlt alle paar Minuten an, ja.
Das ist ein bisschen.
Klick bitte den Like-Button. Ja.
Ich meine,
und den
verstehen und kann ich es, weil wenn man was kostenlos konsumiert, dann ist das quasi die Währung, die aus der Community zurückkommt, wenn man mal
Ja, gerade auch für den YouTube-Algorithmus, ja, um da dann auch im Verzeichnis entsprechend nach oben gespült zu werden, ist das ja auch sehr wichtig, ja. Gerade wenn du halt noch nicht die Größe erreicht hast, um halt auch kostenpflichtige Abos anzubieten, oder die halt von deinen oder Zuschauern oder Abonnenten halt oder nee, wie nennst du es bei YouTube, Subscriber und
Abonnenten sind ja Abonnenten, du hast das Ding abonniert, den Kanal abonniert, klar.
Ja, wie gesagt, und die dich zwar gucken, aber halt jetzt nicht kostenpflichtig abonnieren zum Beispiel, ja.
Ja, ja, klar.
Um, wie gesagt, da den Algorithmus auch ein bisschen zu bedienen, klar, kann ich das gut verstehen.
Ja, man muss natürlich die Balance finden zwischen den Konsumenten nerven und zwischen, naja, also die Balance ist halt wichtig. Ne? Ja, wenn man das wirklich alle 5 Minuten macht, dann ist es schon nervig. Und da erreicht man dann auch das Gegenteil davon. Und dann werden es wahrscheinlich die wenigsten wirklich machen. Mhm. Aber wenn man es ab und an mal anspricht, dann denke ich, ist das ganz angebracht.
Genau.
Wir haben uns jetzt wirklich lange zurückgehalten und deswegen die liebe Bitte mal im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben. Würde uns sehr
helfen. Würde uns sehr freuen, genau.
Ja,
helfen.
Genau. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche irgendwann wieder.
Genau. Bis dann.
Okay. Bis dann.
Ciao. Ja, ciao.